Also ich gebe deswegen so Gas, weil letztendlich, das ist ja nur, ich hole euch die alten Hasen ab und die neuen Hasen nehme ich euch hinein. Und das ist ja die Einleitung, wenn ihr sagt, das ist zu schnell und ich komme überhaupt nicht mit. Ihr habt 7 Einheiten bestimmt hier am Bodenseehof, könnt ihr als MP3 bekommen, könnt ihr es mit den ganzen Schaubildern und mit den Dateien, gibt es alles dazu. Wenn ihr das fragt, ihr kriegt das mit Sicherheit, wird es bekommen. Könnt ihr es gerne nachhören. Ein Bruder sagt, er ist ganz überrascht, dass ich so schnell kann. Und ist doch gut, wenn man noch sich auch verbessert, ja? Wenn man Fortschritte macht. Ja, aber ich muss sagen, ab Kapitel 1 werden wir langsamer. Ja? Da wird es schwieriger, das Tempo einzuhalten. Hier kann ich einfach auf vieles jetzt voraussetzen von euch und von daher noch das einnehmen. Also uns fehlt noch kurz ein Block, um über den Überblick, den roten Faden vom Hebräerbrief nachzuvollziehen. Darf ich ganz kurz, damit ich weiß, wo ihr seid, könnt ihr mir bis dahin folgen? So wie sich der Brief entfaltet, ja. Und ich mache das deswegen so. Warum? Weil ich weiß, dass wenn wir in die einzelnen Kapitel und Verse kommen, dass man den Eindruck bekommt, wir kommen nicht vorwärts. Und ich will immer am Anfang garantiert haben, dass ihr wenigstens sagen könnt, ich verstehe, wie das Ganze funktioniert. Ich will euch einfach das Thema, die Botschaft schon mal sagen und dann kann ich sagen, das Blut kommt nicht mehr auf mich von euch. Ihr habt das gehört und ihr seid imstande, dann selbst weiter zu arbeiten. Und ich will euch einfach helfen, ein bisschen tiefer zu gehen. Also, jetzt kommt am Schluss, wie gesagt, der dritte Teil. Und in diesen drei Teilen kann man wiederum 3 Einheiten finden. Kapitel 11. Weil Jesus jetzt der wahre Hohepriester ist und weil er das alles besser gemacht hat und weil alles besser ist sowieso, dann kommt der Hebräerbriefschreiber zu dem Schluss und sagt, darum müssen wir doch an ihn glauben. Das ist der Grund, warum wir doch an ihn glauben, weil es doch besser ist. Ja? Und er gibt uns jeden Grund, warum wir an ihn glauben sollen. Und das behandelt in Kapitel 11. Und in Kapitel 11 ist das herrliche Kapitel, was der Glaube eigentlich ist und wie geglaubt wird und wer geglaubt hat. Ein herrlicher Kapitel. Ich will euch sagen, kommen wir heute nicht dazu. Also in dieser Woche nicht dazu. Kapitel 11. Ich weiß nicht, ob Bodenseehof mich nochmal einlädt, aber wenn ja, dann kommen wir dann dahin. Dann Kapitel 12. Wenn Jesus also der wahre Hohepriester ist, dann sollen wir nicht nur an ihn glauben, dann müssen wir auch auf ihn permanent schauen. Das ist Kapitel 12, so beginnt. Lasst uns schauen auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und was bedeutet schauen? Permanent ihn betrachten. Werden wir nicht müde, uns permanent Jesus anzuschauen? Vergessen wir nicht, wer er aussieht. Vergessen wir nicht, was er getan hat. Vergessen nicht, was er tut. Und vergessen nicht, was er tun wird. Lasst uns permanent ihn betrachten. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Es ist nicht nur mein Hobby. Mittlerweile ist es meine Berufung. Beruf will ich es nicht nennen. Permanent Christus zu betrachten, und zwar von der ganzen Schrift. Darum geht's. Dann, wenn Jesus der wahre Hohepriester ist und wir an ihn glauben und wir ihn ständig vor Augen haben, dann gibt er uns einen dritten Grund. Dann lasst uns auch für ihn leiden. Das ist die Konsequenz. Das ist der Opferdienst. Das ist der Dienst an ihm, Anteil haben an den gleichen Dingen, die er hat. Hat er gelitten, werden wir auch leiden. Ist er auferstanden, werden wir mit auferstehen. Wird er verherrlicht, werden wir mitverherrlicht werden. Wird er erben, werden wir miterben. Es lohnt sich. Und er sagt, also glauben an Jesus, schauen auf Jesus und leiden für Jesus. Das sind die letzten 3 Kapitel im Hebräerbrief, die in gewisser Weise die Anwendung, wenn man das so sagen kann, wobei die Anwendung, wie ich schon gesagt habe, sich durch den ganzen Brief durchzieht. Aber da bringt er sozusagen es nochmal auf den Punkt. Das ist der Hebräerbrief, das ist der rote Faden durch den Hebräerbrief von der Thematik. Gut, dann will ich das auch sein lassen und mit euch zu dem kommen, was die Tage auf uns warten oder was ich vorhabe, mit euch zu machen. Jetzt wird es etwas größer. Vom Vorgehen, von der Überlegung ist Folgendes. Ich möchte euch in ähnlicher Weise, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, möchte ich euch die ersten zwei Kapitel näher betrachten. Kennt ihr so die Raubvögel, wenn sie Beute machen? Sie fliegen mehrmals im Kreis rum und dann irgendwann mal stoßen sie zu und packen dann die Beute. So, und jedes Mal etwas tiefer und das mache ich mit euch, so nochmal einen Kreis drehen. Und jetzt möchte ich mit euch Folgendes anschauen, das ist jetzt die ersten zwei Kapitel. Jetzt ist es ein bisschen größer, jetzt könnt ihr vielleicht von hinten das auch etwas besser sehen. Um was geht es nochmal in den ersten drei Kapiteln? Jesus ist höher als die Engel und Kapitel 1, Jesus ist der Sohn Gottes, der Schöpfer und Jesus, Sohn Gottes, der eine Menschwerdung. Diese beiden Themen und diese beiden Kapitel möchte ich mit euch behandeln. Heute starte ich damit, heute Vormittag jetzt noch und dann morgen Abend darf ich weitermachen und dann übermorgen Vormittag wieder und so weiter und so fort. Okay, gucken wir uns das an. Gucken wir uns den Aufbau an. Schlag Hebräer auf, Hebräer 1. Wie gesagt, es ist eine der ungewöhnlichsten Einstiegen in einen Brief hinein. Hier fehlt ein Briefkopf, hier fehlt ein Gruß, hier fehlt der Schreiber, die Adressaten. Also die klassische Einleitung, die wir von den meisten Briefen kennen, fehlt uns daher auch für viele die Annahme, dass es nicht Paulus zum Beispiel sein kann, weil Paulus alle seine Briefe in ähnlicher Weise anfängt, Apostel Paulus, Jesu Christi und so weiter. Und dann packt er schon mal in den Briefkopf alles hinein, was er eigentlich sagen möchte und dann entfaltet er das. Das fehlt hier. Aber das ist noch kein Argument, dass es nicht Paulus war. Kann sein, muss es nicht. Es gibt einige Gründe, warum das hier fehlt. Wie gesagt, in der Einleitung, haben wir darüber geredet in der Einleitung? Ich glaube schon. Das ist jetzt für uns aber nicht ausschlaggebend. Das Herrliche ist, und das mag ich, dass immer wieder, wenn man eine Struktur, immer wieder, wenn man so eine Form hat oder eine Gliederung oder, und man meint, man kann sich jetzt dran hängen und alle Briefe in der gleichen Weise dann deuten und auslegen, dass der Geist Gottes und die Weisheit Gottes uns immer wieder so einen Strich durch die Rechnung macht. Es gibt immer wieder Ereignisse, die brechen so alle Normen und Gesetzmäßigkeiten und Strukturen durch und Gott wirkt auf eine komplett andere Art und Weise. Ja? Und hier, wir verstehen den Brief trotzdem. Wir müssen nicht wissen, wer ihn geschrieben hat, weil wir wissen, wer ihn geschrieben hat, richtig? Wer hat ihn geschrieben? Ja, Jesus. Durch wen hat er ihn geschrieben? Durch den Heiligen Geist. Mittels einen Apostel oder im Auftrag eines Aposteln. Aber das ist für uns entscheidend. Darum haben wir keinen Zweifel an der Glaubwürdigkeit, an der Echtheit, sondern wir nehmen das als Wort Gottes. Bevor ich starte, das wollte ich euch noch fragen. Bevor ich starte, das ist wichtig. Glaubt ihr, dass dieser Brief an euch geschrieben ist? Okay? Ja, manche nicken, nicht alle. Wer glaubt nicht, dass es... Also, was ich damit meine, ist dieser Brief an die Gemeinde Jesu geschrieben? Versteht ihr, warum ich das frage? Warum das wichtig ist? Denn wir werden durch den Brief durchgehen und durcharbeiten und dann werden manche an, ich hoffe nicht hier, sagen, nein, das gilt uns nicht, das gilt Israel. Das gilt uns nicht, das gilt dem Volk Gottes damals. Diese Verheißungen können wir nicht für uns in Anspruch nehmen. Das ist dem Volk gegeben. Aber wisst ihr, was der Hebräerbriefschreiber macht? Er zitiert ständig aus dem Alten Testament und nimmt die Verheißungen und wendet sie an die Gemeinde. Und die Frage, wie kann er das machen? Und viele tun sich schwer damit. Und warum frage ich? Man kann nicht sagen, ja, der Brief ist an uns, an die Gemeinde geschrieben und dann aber dieses Prinzip aufgeben und dann anfangen zu schieben, wie Luther. Das ist gut, das ist Streu, das ist Epistel, das ist Gold, das ist Heu, kennt ihr das? Ja? Anfangen zu sagen, da gibt es einiges, was nicht so passt. Einiges können wir nicht einfach so auf uns anwenden. Ich kenne Christen, die sagen, die Bergpredigt gilt nicht der Gemeinde. Aus dem Matthäus-Evangelium. Davor ja, danach, aber das ist nicht für uns. Wer kann nach solchen Maßstäben leben, gell? Das ist für die Juden. Und das gilt für eine andere Zeitalter, in eine Zeitordnung hinein. Das gilt uns gar nicht. Schwierig dann, das anzuwenden und zu sagen, Freunde, das ist Gottes Wort an dich, an mich heute. Darum frage ich das. Das ist eine Grundannahme, ein Grundverständnis. Das ist Gottes Wort an uns, an die Gemeinde gerichtet. Und das richtet uns heute jetzt aus. Es galt damals und es gilt heute genauso. Steigen wir ein. noch nicht in die Verse, noch etwas in die Struktur, in die Fasen und Gelenke und die Sehnen, wie das Ganze aufgebaut ist. Ich möchte euch das kurz zeigen. Kapitel 1, Verse 1 bis 3. Wir werden mit aller Wucht hineingenommen in das Eigentliche. Wir werden da hinein katapultiert. Das ist gemeinsames Lernen. Es wäre gut, wenn ich nur die Hälfte sage und ihr sagt den Rest. Spätestens dann weiß ich, ich habe es verstanden. Ja? Voll gut. Also, mit aller Wucht werden wir da hineingenommen, und zwar direkt in die Botschaft. Und welche die Botschaft? Jesus ist Sohn Gottes. Das brennt ihm so auf dem Herzen. Lass uns mal das nur kurz lesen. Nachdem Gott vielfältig auf vielerlei Art und Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, da werden wir mindestens eine Einheit brauchen, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Und jetzt, um den Sohn geht's. Und dann sagt er, den er zum Erben der Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er ist der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abglanz seines Wesens. Und alle Dinge durch sein Wort, seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zu Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt. Was für ein Einstieg! Was für eine Proklamation! Schaut mal, was er alles über Jesus in diesen Versen gesagt hat. Das ist eine Menge. Er beginnt, und schaut mal, wie er beginnt. Er sagt, er holt uns in einem Vers und verbindet uns mit dem Alten Testament. Er sagt, Gott hat schon zu den Vätern durch die Propheten geredet. Jetzt redet er, oder hat er geredet, im Sohn. Der erste Vers holt oder zieht uns hinein oder bringt uns in die Vergangenheit, ins Alte Testament, an die Verkündigung, was damals geredet worden ist, und sagt, aber jetzt ist der Höhepunkt all der Offenbarung Gottes. Und wisst ihr was? Im Sohn. Und wer ist dieser Sohn? Jesus Christus. Und er gibt uns, ich habe 5 Punkte. 5 Punkte, die er sofort wie aus der Pistole oder Maschinengewehr, bum, 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 bum. So, er will alle Irrlehrer, er will alle Zweifler da sofort mit denen umnieten. Und er sagt Folgendes, er ist seine Person, er ist ein Erbe. Und wer darf erben? Der Sohn, der Erstgeborene, richtig? Der Erstling. Und deswegen ist da hier immer wieder die Rede von dem Erstgeborenen, weil er der wahrhaftige und der einzige gültige Erbe ist von allem, was Gott gehört. Und sagt nicht Engel, der Sohn ist der Erbe. Er beginnt sofort und sagt, wer ist dieser Sohn? Er ist ein Erbe. Dann geht er weiter und sagt, wer ist er noch? Er zeigt sein Werk und sagt, wisst ihr, wer er ist? Er ist der Schöpfer. Und er geht weiter. Wir werden das im Einzelnen anschauen müssen. Ich zeige es euch nur. Er geht hin und sagt, wisst ihr, was sein Wesen ist? Er ist Gott. Er ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes. In ihm sehen wir Gott. Er ist Gott. Dann geht er weiter und sagt, wisst ihr, was seine Sendung und seine Mission ist? Er ist der Retter. Und das ist noch nicht genug. Wisst ihr, was seine Stellung ist? Er ist der Herrscher. Und jetzt, nachdem ich es gesagt habe, guckt mal in meinen Text. Seht ihr das? Guckt mal. Ich lese noch einmal vor. Hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat. Er ist der Erbe. Zweitens, durch den die Welten gemacht sind. Er ist der Schöpfer. Er ist der Ausstrahlung der seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist. Was ist das? Er ist Gott von seinem Wesen. Weiter. Und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Das ist Gott. Dann heißt es, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, was ist das? Er ist der Retter, er ist der Reiniger. Was hat er getan? Sich zu Rechten der Majestät Gottes gesetzt, um was zu tun? Um zu herrschen. Nicht schlecht, oder? Das steckt, wisst ihr, was er macht? Er beginnt letztendlich so, er bindet so ein Bündel und sagt, darum geht's. Wisst ihr, ihr sagt, Jesus ist nicht Gott. Ihr zweifelt an ihm, ich sag euch, wer er ist, und präsentiert so ein Bündel, wer Jesus ist, und beginnt dann das alles zu entfalten und beginnt das alles zu erklären und beginnt das alles zu vor ihnen vor Augen zu malen, damit sie ihn betrachten können, damit sie wieder zurückkehren zu dem Anfang und Vollende des Glaubens. Das beginnt. Die ersten 3 Verse sind gewisserweise so der Einstieg. Und wir müssen sofort verstehen, um was geht's hier. Und es geht um nirgends etwas anderes und um nichts anderes als nur um Jesus Christus. Wird nicht müde, das zu sagen. Wisst ihr warum? Weil man kann und schafft, man schafft, auch solche Bibelstellen zu nehmen und Jesus kann es kein einziges Mal in einer Predigt, Bibelarbeit oder sonst was zu erwähnen. Wisst ihr warum? Weil wir sofort bei uns sind. Was sagt es mir? Wie finde ich das? Und wir überspringen das alles. Wir betrachten nicht Jesus, wir betrachten unser Leben und uns. Und wir schaffen das sogar aus Bibelstellen, die so klar eigentlich sind und so auf Jesus ausgerichtet sind, bei uns zu landen. Nur nebenbei, wir landen irgendwann mal bei uns, aber wir können nur durch Christus. Wir können keinen Umweg machen. Wir können ihn nicht aussparen. Es geht nicht. Und von daher, so beginnt der Hebräerbriefschreiber und die ersten drei Verse sozusagen, so. Das ist das Fundament, das ist das Statement, das ist die Aussage. Darum lasst uns jetzt das anschauen. Und dann sagt er, liebe Freunde, ich habe euch kurz darüber geschrieben. Er hat über das hier kurz geschrieben. Und nur nebenbei, ich weiß, wie oft ich mich danach sehne und ich sage, ich würde so gern ein bisschen länger davon hören. Könnt ihr euch vorstellen, es war eine Mini-Bibelschule mit dem Hebräerbriefschreiber. Wie herrlich wäre das? Aber ich kann es euch versprechen, bald zu Füßen Jesu sitzen. Und dann nicht mehr durch einen Spiegel undeutlich, sondern klar alles sehen. Wenn das schon uns begeistert, wie viel mehr direkt, oder? Oh, herrlich, darauf freue ich mich. Also, das wird passieren. Jetzt kommt er, also er legt sozusagen die Grundlage, er sagt, um wen geht's. Und jetzt kommt er auf das Thema. Jetzt sagt er, warum schreibt er eigentlich darüber? Vers 4. Der Vers 4 ist in gewisser Weise ein Schlüsselvers, weil der erklärt uns, warum er gerade so ein Statement über Jesus abgegeben hat. Schaut mal, er sagt Folgendes. Und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglichen Namen vor ihnen erhalten hat. Darum geht's. Er sagt, guck mal, das ist Jesus. Und wie sind Engel? Nicht so wie er. Er ist viel erhabener als die Engel. Sein Name ist viel vorzüglicher. Er ist vorzüglicher und sein Name ist erhabener. Jesus ist höher als die Engel. Wie kommt er darauf? Wie kommt er so aus der Pistole geschossen, sofort auf dieses Thema? Ist klar, weil die Gemeinde genau da angefochten ist. Ich habe es in der Einleitung kurz euch gesagt. Die Gemeinde war angefochten, die Göttlichkeit Jesu und seines Werkes zu verlieren. Die Gemeinde war angefochten, der Irrlehre aufzusetzen und nicht mehr an das Bekenntnis von Jesus zu glauben. Und ein Grund war und ein Argument war, dass so erschreckend, dass die Irrlehrer besser das Alte Testament kannten als sie. Darf ich euch ein Beispiel, nur kurz an dieser Stelle ein Beispiel geben? Wir werden auf das ein bisschen zu sprechen kommen, an dieser Stelle. Kennt ihr Psalm 8? Habe ich vorhin zitiert, gell? Schlag mit mir kurz Psalm 8 auf. Nur ganz kurz. Na. Psalm 8. So, jetzt. So. Heinz hat heute Morgen schon gesagt, dass wir zu sehr auf Menschen und Gottes Ebenbildlichkeiten, wie perfekt wir alles sind und wie gern wir uns da auch selbst erbauen und in der Seelsorge und der Teenie-Arbeit so sagen, du bist viel wert und du bist wertvoll, bist wunderbar gemacht. Ja, ja, richtig. Ganz kurz, Psalm 8 ist ein Psalm, der in der meisten Literatur, in den gängigsten Auslegungen, damit überschrieben wird, der Mensch der krönenden Schöpfung. Das ist Psalm 8. Und ihr habt vielleicht schon mal alle gehört, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und dann alles hast du unter seine Füße gegeben, alle Tiere des Feldes und so weiter. Das ist, ihr habt schon mal das gehört. Und dann wird gerade dieser Psalm immer zitiert und sagt, guck mal, wir sind die Krönung der Schöpfung, eben nicht der Hund und nicht der Vogel. Wir. Und Psalm 8, guck mal, da steht's, Gott hat alles uns gegeben. Aber der Punkt ist, da geht's gar nicht um uns. Ich lese euch ab Vers 1. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du Hoheit gelegt hast auf den Himmel. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, wegen deiner Bedränger, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachegierigen. Wenn ich anschaue deinen Himmel, deine Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und der Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Wer ist der Menschensohn? Es ist Jesus. Es ist nicht wir. Es sind nicht wir. Nicht in erster Linie. Und dann heißt, denn du hast ihn ein wenig geringer gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht kröntest du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes, Vögel des Himmels und Fische der Meere, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Hier geht's nicht um den Menschen. Und wisst ihr was, dass die Irrlehrer besser Bescheid wussten als wir, als die Doktoren, Professoren in Tübingen und Marburg und wo auch immer. Denn da heißt die Krönung der Schöpfung. Und hier heißt es, du hast ihn ein wenig erniedrigt als die Engel. Und dann kamen die Irrlehrer und haben gesagt, wie könnt ihr Jesus anbeten, wenn er niedriger ist als die Engel? Und wie, dann sagen die, ja, wie kommt ihr darauf? Und dann sagten die, ja, habt ihr nie Psalm 8 gelesen? Und dann haben sie Psalm 8 zitiert. Ihr sagt doch, das ist der Menschensohn. Ja, das ist ein Selbsttitel gewesen. Hat er sich immer so bezeichnet. Richtig, gell? Richtig. Jetzt schlagen wir Psalm 8 auf. Und dann saßen sie da in der Mini-Bibelschule und haben studiert. Und dann haben sie gesagt, ihr dürft Jesus gar nicht anbeten, denn in eurer Bibel, in eurem Gesetz steht, er hat ihn niedriger gemacht als die Engel. Steht es bei euch da? Und dann lesen sie, du hast ihn niedriger gemacht als die Engel. Wisst ihr, was sie aber nicht getan haben, was die meisten Irrlehrer nicht machen? Die haben nicht weitergelesen. Die haben nicht weitergelesen. Kennt ihr das immer in den Predigten oder in Büchern? 1. Korinther 1a, Galater 6b oder 3b, Entschuldigung, Vers kommt noch dazu. Und dann B-1. Warum? Man pickt eine Aussage so aus dem Vers, die einem gefällt, holt man raus, den Rest beachtet man nicht. Das ist die Aussage. Und dann muss man sie ja noch sagen, ich will nicht den ganzen Vers euch vorlesen, weil der zweite Teil passt ja gar nicht mehr. Ist so. Das, übrigens, sie versuchen Jesu in der Wüste genau so. Der Teufel, wie oft hat ihm Satan gesagt, steht nicht geschrieben. Stürzt dich doch herab. Nur hat er nicht weitergelesen, wo es heißt, er wird nur den beschützen, der sich auf Gott wirft und nicht auf Satan. Er hat den Kontext nicht beachtet, den Kontext nicht gelesen. Hier genau das Gleiche. Und dann sagen sie, haben sie vorgeworfen, Jesus ist doch niedriger. Sie wussten, wo es steht. Und sie wussten, darf ich so sagen, der Teufel weiß, dass Psalm 8 um Menschensohn redet. Und das wissen nicht mal alle Christen, dass es um den Menschensohn redet. Sondern warum? Weil wir in der Bibel so lesen, oh, guck mal, Gott hat mir meine Tiere gegeben. Wir sind die Krönung der Schöpfung. Nein. Sind wir nicht. Wer ist die Krönung der Schöpfung? Christus. Denn er ist der Erbe. Darf ich so sagen, wir sind Nutznießer. Denn mit und in Christus sind wir Miterben. Und nur in ihm dürfen wir mitherrschen, mitregieren. Alleine nicht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Guckt euch die Welt an, wenn wir regieren und herrschen, was dabei rauskommt. So, kurz zurück. Also, das ist so... Das ist der Grund, der Vers 4 ist der ausschlaggebende Grund. Da kommt er sozusagen auf den Punkt, er sagt, warum? Er stellt Jesus in seiner Erhabenheit vor, die ersten drei Verse, und dann kommt er sofort und sagt, er ist höher als die Engel. Er geht sofort auf diese Irrlehre ein, auf die Verwirrung, darf ich so sagen. Er geht auf die Verwirrung sofort ein. Und jetzt kommt der Teil, den ich liebe. Wisst ihr, was jetzt macht? Jetzt sagt er, okay, lasst uns ein bisschen Zeit nehmen. Ich habe nicht viel Zeit. Aber ein bisschen Zeit nehmen. Lasst mich mal euch kurz schreiben, wo überall Jesus im Alten Testament vorkommt. Weil jetzt kommt ab Vers 5 bis Vers 14 eine Argumentation. Jetzt geht er durch die Schrift und sagt, okay, lasst uns mal schauen, wie redet Gott über, oder was sagt die Schrift, was sagt das Alte Testament über Engel? Und was sagt das Alte Testament über den Sohn Gottes? Ich habe ein Experiment vor. heute Abend starte ich das. Bevor wir die Einheit machen, werde ich euch ein paar Bibelstellen und Bibelverse aus dem Alten Testament lesen. Ohne zu sagen, warum, sondern ich werde sie lesen. Und ich bin gespannt, wie viele von euch merken, um was es da eigentlich geht. Ich glaube, bei manchen Stellen werden wir, ich habe euch schon ein bisschen vorbereitet, oder ihr seid vorbereitet, werdet ihr sagen, oh stimmt, da geht es ja um Christus. Aber ich bin mir sicher, wenn wir den Hintergrund nicht hätten, wenn wir den Hebräerbrief nicht hätten, wenn wir Kapitel 1, 2 und 3 nicht hätten, würden wir diese Stellen lesen und würden niemals merken, dass es hier um Jesus geht. Entweder würden wir beim Bund bleiben, beim Gesetz, beim Tempel, oder wenn es gut geht, würden wir sogar was für uns finden, was uns für den Alltag hilft, was uns anspricht. Könnten wir vielleicht noch schaffen. Aber wie viele Bibelstellen von denen, die hier der Hebräerbriefschreiber zitiert, würden wir ohne ihn nicht verstehen? Wir würden darin Christus niemals das Evangelium nicht finden. Und er bringt Dinge in Zusammenhang, und darum liebe ich das so, weil er lehrt mich, wie ich das Alte Testament zu lesen habe. Er sagt mich, wie ich Christus darin finden muss. An Stellen, wo ich ihn nicht sehe, aber er da ist. Und darum Kapitel 1, die Verse 5 bis 14. Ein AT-Zitat nach dem anderen. Psalm 2, 1. Chronik, 2. Samuel 7, Psalm 45, Jesaja. Oh, Haufen Psalmen, viele Psalmen. Psalm 102, Psalm 110. Allein in diesen paar Verschen, Jeremia. Psalm, alle. Und er bringt sie in so eine kunstvolle Weise so zusammen, als ob er eine neue Bibel schreibt. Er bringt den Psalm und dann, oder die Jeremia-Aussage und Psalm und bringt zusammen und sagt, das ist das Gleiche. Du denkst, hä? Wie kommt er darauf? Wisst ihr, ich weiß, wie er darauf kommt. Ist halt inspiriert, gell? Als ich an der Bibelschule vor einigen Jahren saß, als Frischling, wie ein Schwamm, Bernhard Knies war mein Lehrer, und wir arbeiten uns das Matthäus-Evangelium durch. Und dann kam man an solche Stellen, wo es heißt, und das geschah, weil es geschrieben steht. Und dann wird das Alte Testament zitiert. Darum, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Und dann guckt man ins Alte Testament, wo das steht, und dann denkt, hä? Wie kommt Matthäus auf diese Idee, aus dieser Stelle zu sagen, das ist jetzt Erfüllung? Und dann sagte ein Lehrer zu uns, weh, ihr macht das. Weh, ihr legt so die Bibel aus. Weil der Autor war inspiriert, ihr nicht. Also er durfte so das Alte Testament auslegen, wir nicht. Ich verstehe das Anliegen. Er hatte große Gefahr, dass wir etwas aus der Schrift machen, das die Schrift nicht ist. Aber der Punkt ist, wenn wir keine geübte Sinne haben nach Hebräer 6, dann werden wir daraus etwas machen, was nicht ist. Aber wenn wir genug Jesus angeschaut haben und gelernt haben von diesen Dingen, mündig geworden sind, fähig sind, nicht nur Milch, sondern feste Speise zu vertragen, dann werden wir imstande sein, in dieser Weise das Alte Testament zu lesen und an Stellen Jesus zu finden, wo er auch wirklich ist, aber wir vielleicht nicht von Anfang an gedacht haben, dass das ist. Es ist nicht nur inspiriert, es ist eine Auslegung, es ist für dich und für mich geschrieben, damit wir lernen, wie lese ich das Alte Testament. Wie lese ich denn die Psalmen? Ganz ehrlich, haben wir hier schon mal gemacht. Wie lesen wir Psalmen? Das meistgeliebte Buch, oder? Ich habe schon mal gesagt, auf wie viele Tassen sind alle Psalmen, wie viele Einladungskarten, Hochzeitskarten, Grußkarten? Okay, ein Wort für den Tag. Wo suchen wir? Eine Ermutigung für den Kranken. Wo suchen wir? Ganz ehrlich, vielleicht täusche ich mich. Wie oft oder wann habt ihr mal so eine Karte mal geschrieben und habt mal die ganzen Psalmen gelesen und geguckt, wo steht es im Neuen Testament? Passt der Psalm überhaupt da hinein? Sagt das der Psalm überhaupt? Ich will an diesem Punkt nur kurz das sagen. Was sagt die Schrift? Wie bekommen wir den Segen Gottes? Wie können wir sicher sein, dass wir von Gott gesegnet werden? Darf ich euch das so fragen? Der Herr denkt an uns und segnet uns und dann beschenkt er alle so zum Tag und segnet so. Erster ich spüre, ich weiche ab, deswegen. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt und in Christus. Ihr denkt, was will er eigentlich von uns, gell? In Christus, das heißt, außerhalb von Jesus gibt es keinen Segen. Wie können wir Psalmen nehmen und sie ohne Christus auslegen und jemand zusprechen? Wie können wir jemanden segnen ohne Christus? Wie geht das? Wie kann jemand, der keinen Christus hat, den Segen Gottes empfangen? Wie geht das? Was glauben wir denn eigentlich? Was ist unser Bekenntnis? Was ist der Inhalt unseres Glaubens? Wie bekommt Mensch Rettung und Heil und Segen? Und wir segnen Menschen und wünschen ihnen alles Beste, aber Christus taucht da nicht auf. Und das ist das Problem. Und darum brauchen wir den Hebräerbrief schreiben, weil er sagt, den Segen Gottes gibt es nicht durch Schatten und Bilder, den Segen Gottes gibt es nicht außerhalb, als nur in und durch Jesus Christus. Und er geht hin und zeigt uns allen eine Bibelstelle nach dem anderen. Er zeigt uns durch die Schrift hindurch, wie lesen wir eigentlich die Psalmen zum Beispiel. Die Psalmen sind unglaublich viel in dem Hebräerbrief zitiert. Aber auch Propheten, Jeremia, Jesaja. Viele, viele, viele Propheten werden da auch genauso verwendet. So, von der Logik. Also Jesus wird in den ersten drei Versen uns vor Augen gemalt, wer er ist. In seiner aller Gottheit und dass er der Schöpfer ist und Erlöser ist und sein Wesen, all diese Dinge. Dann wird uns in Vers 4 der Grund gegeben, warum er ihn jetzt so groß macht. In den nächsten Versen argumentiert er mit dem ersten Teil und sagt, okay, drehen wir mal die erste Schleife. Und ich bin sehr versucht, da sofort einzusteigen. Und er sagt, okay, eine Schleife. Gucken wir euch diesen Vers an, gucken wir euch mal diese Stelle an, gucken wir euch diese Stelle an. Okay. Und dann sagt er, nachdem er die erste Runde der Argumentation, des Belegens gedreht hat, muss er kurz anhalten. Er würde jetzt gerne weitermachen, aber ich muss kurz stillhalten und sagen, schaut mal, Kapitel 2, Vers 1. Jetzt kommt vier Verse, ein Zwischenstück, in gewisser Weise ein Einschub, in dem er sagt, bevor ich euch noch mehr gebe, sage ich euch bitte, deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben. Und jetzt meine Frage, auf was achten und was hat man dann gehört? Lest mal mit mir Kapitel 1, Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Auf was müssen wir denn achten jetzt? Auf das Reden, wie Gott durch die Propheten geredet hat und auf den Sohn. Versteht ihr? Könnt ihr mir folgen? Das macht er jetzt. Er sagt, okay, ich habe euch noch ein paar Beispiele gegeben und jetzt bitte achtet darauf. Warum? Damit ihr nicht das Ziel verfehlt. Wenn ihr die Schrift nicht so lest, wenn ihr nicht darauf achtet, dann verfehlt ihr das Eigentliche. Ihr werdet all die Opfer und all die Gesetze, ihr werdet all die Sabbate und all das alles tun und ihr werdet zu euch sagen, ich will es von euch nicht. Warum? Weil ich ein anderes Opfer will. Darf ich euch das Hebräer 10 kurz vorlesen, damit ihr einen Vorgeschmack habt? Hebräer 10, Vers 5. Darum spricht er, als er in die Welt kommt, Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle, in den Psalmen, stets von mir geschrieben, und deinen Willen Gott zu tun. Vorher sagt er, Schlachtopfer und Opfergabe und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, auch kein Wohlgefallen daran gefunden, die doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann sprach er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. In diesem Willen sind wir geheiligt. Er sagt, wenn wir das nicht verstehen, dann erreichen wir das Ziel nicht. Was will Gott eigentlich und was will Gott nicht? In welchem Willen werden wir denn eigentlich geheiligt und gereinigt, in welchem nicht? Und das ist der Zwischeneinschub. Also Kapitel 2, Verse 1 bis 4, muss er kurz anhalten und wie gesagt eine Ermahnung loswerden, sozusagen die erste Ermahnung. Achtet bitte genau darauf. Wenn ich jetzt ein bisschen zu schnell bin, dann macht irgendwas, dann, damit ich es merke. Jetzt geht es noch weiter. Ab Vers 5 kehrt er zu seiner Argumentation zurück. Er ist eigentlich voll im Redefluss. Er hat viele Bibelstellen im Kopf. Er hat ganz viele Verweise. Er will unbedingt ihn widerlegen und diese falschen Annahmen widerlegen, dass Jesus nicht Gott ist und diese falschen Vorstellungen. Und jetzt hat er sie kurz ermahnt und dann sagt er, okay, lass uns weiterreden. Und so folgen die Verse 5 bis 18 bis zum Schluss vom zweiten Kapitel wiederum eine ganze Reihe an Argumentationen. Das ist Argumentation Teil 2. Also er geht nochmal durch und sagt, okay, lass uns, darf ich euch noch ein bisschen mehr geben? Und dann sagt er, okay, und dann legt er los und beginnt mit Psalm 8 und dann geht er weiter, Psalm 16, 2. Samuel 22, Jesaja 8 und so weiter. Und bringt wiederum ein AT-Beweis nach dem anderen, um was zu zeigen. Jesus ist höher als die Engel. Das ist der Grund. Und er zeigt es, und es ist so erstaunlich, er zeigt es an Bibelstellen, wo wir es nicht ahnen würden, dass es hier darum geht, Jesus höher als die Engel ist. Das ist eine ganz interessante Argumentation, die er folgt. So, da sind die ersten zwei Kapitel. Könnt ihr mir folgen? Ich fasse nochmal kurz zusammen. Er beginnt und sagt sofort, Jesus ist höher als, er ist Gottes Sohn, er ist der Schöpfer, Erlöser, Abstand seiner Herrlichkeit. Warum? Dass Engel nicht sein können. Sie haben nicht den gleichen Namen, die haben nicht die gleiche Stellung. Und dann sagt er, ich zeige es euch warum. Schaut mal diesen Psalm, schaut mal diese Stelle, liest mal das. Und darum bitte guckt ihn genau an und haltet daran fest. Weicht davon nicht ab, damit ihr das Ziel erreicht. Dann sagt er so, Wie ging Gott mit den Menschen um, die das verworfen haben, was Engel gebracht haben? Wisst ihr, was die Engel gebracht haben? Wer hat Mose die Tafel gegeben? Gott. Wisst ihr, durch wen? Durch Engel. Sagt Hebräerbrief, sagt Galaterbrief. Und was hat Gott mit denen gemacht, die das, was Gott durch Engel gegeben hat, was hat Gott mit den Menschen gemacht, wenn sie es gebrochen haben? Was hat Gott mit denen gemacht, die darauf nicht gehört haben? Und dann sagte, was glaubt ihr, wird mit denen passieren, die nicht auf Engel hören, die auf den Sohn nicht gehört haben? Was denkt ihr? Geht mir um Kapitel 2, ich lese euch das vor. Deswegen, ab Vers 1, ja? Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Denn wenn das durch Engel verkündigte Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Sie ist ja, nachdem sie den Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn, das ist Jesus, verkündigt wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben, wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. So, wenn Engel schon einen Dienst, ja, die Engel haben einen Dienst und man musste da hören, aber jetzt ist Jesus, der hat einen Hören. Und wenn man das verwirft, was glaubt ihr, wie geht es ein? Glaubt man, man kann das Ziel erreichen? Was verwerfen? Was hat Jesus gelehrt? Auf welchem Weg wird man gerettet? Was haben Engel gelehrt? Durchs Gesetz. Was hat Jesus gesagt? Durch Glauben. So, ihr könnt mir folgen. Und dann sagt er, darum Freunde, ihr mögt Jesus vielleicht jetzt noch nicht so hoch sehen, obwohl er es ist. Ihr mögt das vielleicht jetzt noch gar nicht alles so erfassen, weil wir jetzt noch in den sichtbaren Dimensionen. Aber er ist, er sitzt zu Rechten, er hat alles vollbracht, er ist hoch erhaben, er ist das, was er ist, auch wenn ihr es jetzt noch nicht seht. Darum müsst ihr es jetzt glauben. Aber es ist wahr. Und belegt es mit jeder, ja, immer wieder in einer herrlichen Weise. Und dann kommt er zu dem Eigentlichen und ich komme zum Fertig, zum Mittagessen. Schaut mal, ich liebe das, wie inspiriert durch den Geist Gottes, darf ich so sagen, was für eine herrliche innere Logik und Aufbau innerhalb der Schrift wir finden. Das hat alles Hand und Fuß. Schaut mal in Kapitel 2, schaut mal, wie Kapitel 2 endet, ab Vers 16. Und damit entlasse ich euch in die Mittagspause. Denn er nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er auch in allen den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hohepriester vor Gott werde, um den Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Versteht ihr das? Er sagt, wisst ihr, warum Jesus niedriger war als die Engel? Ja, um für uns ein Hohepriester zu werden. Er musste in allem in gleicher Weise versucht werden, damit er mit uns Mitleid haben kann. Ist allein der Gedanke schon Wahnsinn, oder? Und warum? Um ein Hohepriester zu werden. Und jetzt bringt er das eigentliche Thema ins Spiel. In diesem Vers sagt er, um was geht es jetzt eigentlich? Warum ist Jesus niedriger als die Engel? Weil er ein Hohepriester ist. Er sagt, habt ihr verstanden? Und dann sagt er, dann lasst uns loslegen. Und ab Kapitel 3 beginnt er dann diesen hohepriesterlichen Dienst Jesu zu entfalten. Und er muss zu Mose. Und da geht es wieder los. Zurück ins Alte Testament und er geht wieder da durch. Aber das ist die Logik. Das ist der Aufbau. Guckt mich kurz an. Ich will kurz sehen, ob ihr es verstanden habt. Okay? Das ist jetzt wiederum eine Etage tiefer, dass wir nicht nur den ganzen Brief vor Augen haben, so schnell, unglaublich. Ich hoffe, dass etwas davon hängen bleibt. Und dass wir, jetzt haben wir die Struktur und die Gliederung der ersten zwei Verse. Und jetzt können wir loslegen und gucken wir uns dann Vers für Vers, Wort für Wort und machen ein, zwei Tiefenbohrungen da. Gott segne euch.